Moin und hallo, liebe Studis. Hier kommen zwei Podcast-Folgen für die lineare Algebra, Teil 1 und Teil 2, und ich werde vermutlich wirklich zwei Folgen draus machen. Ich erzähle Ihnen aber jetzt schon, was in den beiden Folgen passiert. Es geht um ein Beispiel zu Lemma 4.4. Da war das Thema, dass man innerhalb einer linearunabhängigen Menge, wenn man einen Vektor da überhaupt darstellen kann, es nur eine Möglichkeit gibt, es den Vektor als Linearkombination darzustellen. Und da wurde um Beispiele gebeten, das mache ich natürlich gerne. Dann werde ich auch noch Beispiele zum Thema Tauschen bringen. Und das wird Teil 1 der Folge, also die erste. Und dann gibt es Teil 2. Da werde ich bei Beispiel 4.6 noch mehr Details erzählen, werde mir da einige Punkte rausgreifen, die in den Notizen eher kurz sind und die ich auch in der Vorlesung nicht viel ausführlicher erzählt habe als das, was da steht. Und dann werde ich jetzt noch ein paar Details nachliefern. Oder teilweise auch noch auf Wünsche eingehen, die sie geäußert haben. Ich gucke mal später, ob ich auch wirklich alles berücksichtigt habe. Das sind jedenfalls die beiden Teile. Also Teil 1, das ist die aktuelle Folge, Beispiele zu Lemma 4.4 und zum Austauschen. Und dann Teil 2, nächste Folge, mehr Details zu Beispiel 4.6. So ist der Plan. Wir legen also los mit Teil 1. Hier kommt eine Menge von Vektoren und das sind Vektoren aus R hoch 4. Ich betrachte jetzt also R hoch 4 als Vektorraum über dem Körper R, und die drei Vektoren in der Menge A heißen V1, V2 und V3, und die Vektoren sehen wie folgt aus. V1 ist der Vektor 1, 0, 0, 1, V2 ist der Vektor 1, 1, 0, 1 und V3 ist der Vektor 0, 1, 1, 0. Zunächst mal behaupte ich, dass diese drei Vektoren eine linear unabhängige Menge über R bilden, oder in anderen Worten, die Menge A ist über dem Körper R linear unabhängig, und das zeige ich erstmal. Und das mache ich zu Fuß, so wie wir es gelernt haben, nach Definition. Ich stelle den Nullvektor von R hoch 4 als Linearkombination dar und zeige hoffentlich, dass die einzige Möglichkeit ist, dass alle Koeffizienten 0 sind. Los geht's. Der Nullvektor von R hoch 4 ist der Vektor 0, 0, 0, 0, und den schreibe ich jetzt mit Koeffizienten als Linearkombination hin. Die Koeffizienten Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 kommen aus dem Körper R der reellen Zahlen. Und dann sei also jetzt alles so gewählt, dass der Nullvektor von R hoch 4 sich schreiben lässt als Lambda 1 mal V1 plus Lambda 2 mal V2 plus Lambda 3 mal V3. V1, V2, V3 sind so wie gerade vorgelesen. Das heißt, das kann ich jetzt einsetzen. Und wenn ich dann in die erste Komponente vom Nullvektor schaue, dann habe ich da die 0. Und wenn ich in die erste Komponente schaue der Linearkombination, die ich da gerade ausgeführt oder erklärt habe, dann habe ich da in der ersten Komponente einmal Lambda 1, dann kommt einmal Lambda 2 und von Vektor V3 kommt kein Beitrag, weil da in der ersten Komponente 0 steht. Das heißt, die Gleichung, die ich für den ersten Eintrag des Vektors kriege, ist 0 vom Nullvektor gleich auf der anderen Seite Lambda 1 plus Lambda 2. Jetzt gucke ich mir die zweite Komponente an. Beim Nullvektor steht da 0. Und auf der anderen Seite, wo ich die Linearkombination stehen habe, steht Lambda 2 plus Lambda 3. Das liegt daran, dass beim ersten Vektor V1 an der zweiten Stelle eine 0 steht. Und die habe ich jetzt sofort weggelassen. Dann kommt der dritte Eintrag. Da habe ich beim Nullvektor eine 0. Und auf der rechten Seite in der Linearkombination, da habe ich bei zwei Vektoren den Eintrag 0. Und nur beim dritten steht was, und deswegen steht da 0 gleich Lambda 3. Und die vierte Gleichung, die genauso entsteht an der vierten Stelle, die heißt 0 gleich Lambda 1 plus Lambda 2. Die dritte Gleichung, 0 gleich Lambda 3, sagt mir, dass Lambda 3 0 ist. Das ist super. Das kann ich nämlich dann einsetzen in die zweite Gleichung. 0 gleich Lambda 2 plus Lambda 3. Wenn Lambda 3 0 ist, dann muss jetzt Lambda 2 auch 0 sein. Dann setze ich ein in die letzte Gleichung, die noch übrig ist. Das ist zweimal dieselbe. Und dann ergibt sich, dass Lambda 1 auch 0 ist. Das heißt also, ich kann den Nullvektor wirklich nur mit der trivialen Linearkombination darstellen. Die Menge ist wirklich linear unabhängig. Jetzt schreibe ich mal einen Vektor als Linearkombination hin. Und zwar nehme ich mir den Vektor U. Der sieht folgendermaßen aus: 2, 2, 1, 2. Und dann gucke ich, kann ich den überhaupt in der Menge A darstellen? Und dann sehe ich, ja, das geht sogar ganz einfach. Das ist nämlich V1 plus V2 plus V3. Jetzt ist der Koeffizient an allen drei Stellen 1. Und die Frage ist, gibt es noch eine andere Möglichkeit, den gleichen Vektor u darzustellen, also vielleicht mit anderen Koeffizienten? Lemma 4.4 sagt ja, nein, das geht nicht. Und wir gucken jetzt nochmal zu Fuß nach, ob das wirklich nicht geht. Und das gibt uns auch eine andere Möglichkeit, den Beweis von Lemma 4.4 zu verstehen. Okay, also angenommen, wir haben noch eine zweite Möglichkeit und dann nehme ich mir Koeffizienten her, μ1, μ2, μ3 aus R und schreibe jetzt also U gleich μ1 mal V1 plus μ2 mal V2 plus μ3 mal V3. Dann rechne ich es aus mit den Koeffizienten, die in den Vektoren stehen und dann kann ich U ausdrücken als Vektor mit folgenden Einträgen. Erster Eintrag μ1 plus μ2, zweiter Eintrag μ2 plus μ3, dritter Eintrag μ3. Letzter Eintrag, μ1 plus μ2. Auf der anderen Seite steht U und die Einträge von U kenne ich ja. Die sind 2, 2, 1 und 2. Also kann ich jetzt wieder ein Gleichungssystem hinschreiben. Das sieht so ähnlich aus wie vorhin. Vorhin stand auf der linken Seite halt immer 0 und jetzt steht auf der linken Seite immer der passende Eintrag aus dem Vektor U, nämlich 2, 2, 1 oder 2, je nachdem, wo wir gerade sind. Und dann ergeben sich folgende Gleichungen. 2 ist das gleiche wie μ1 plus μ2. 2 ist auch das gleiche wie μ2 plus μ3, 1 gleich μ3 und 2 gleich μ1 plus μ2. Die dritte Gleichung, μ3 gleich 1, sagt uns, was μ1 ist, Entschuldigung, was μ3 ist. Dann kann ich das in eine der anderen Gleichungen einsetzen und kann ausrechnen, was μ2 ist. Da kommt dann raus, μ2 ist auch 1. Und dann kann ich das in eine der beiden letzten Gleichungen einsetzen und kriege raus, μ1 ist auch 1. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man U als Linearkombination darstellen kann mit den drei Vektoren, ist, dass alle Koeffizienten 1 sind. Wenn wir jetzt vorgegangen wären wie im Beweis von Lemma 4.4, dann hätten wir gesagt, angenommen, es gäbe noch eine zweite, eine andere Möglichkeit. Und dann hätten wir die beiden Möglichkeiten, die wir haben, kombiniert und hätten dann da Koeffizienten stehen gehabt, sodass die Linearkombination, wenn man das richtig kombiniert und irgendwas auf die andere Seite bringt, dass das den Nullvektor ergibt in R hoch 4. Und dann wäre rausgekommen, dass man dass wenn die Darstellungen wirklich verschieden wären, dass dann eine nicht-triviale Linearkombination für den Nullvektor rauskommen würde. Aber das geht ja nicht. Also müssen dann die Koeffizienten in dieser kombinierten Linearkombination alle 0 sein. Und das würde auch dazu führen, dass man sieht, dass μ1, μ2 und μ3 1 sind. Also die gleichen Koeffizienten wie vorher. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dem hier nähern kann. Und wenn man es mit expliziten Vektoren macht, dann zeigt vielleicht das, was ich gerade erklärt habe, noch ein bisschen deutlicher, warum man nur genau eine Darstellung findet. Das hat jetzt also Lemma 4.4 noch mal ein bisschen untermauert und mit einem konkreten Beispiel vielleicht etwas sichtbarer gemacht. Und dann wollte ich eigentlich noch ein Unbeispiel machen und dann ist mir eingefallen, hey, wir hatten doch schon eins. Und zwar haben wir in Ihren Notizen auf Seite 50 unten, direkt nach dem Lemma 4.4, ein Beispiel gesehen, was keins ist, also in dem Sinne, dass wir da eine Menge stehen haben, die halt nicht linear unabhängig ist. Und dann haben wir gesehen, dass man da Vektoren wirklich auf sehr unterschiedliche Art und Weise als Linearkombination schreiben kann. Also so, dass man verschiedene Vektoren benutzt und verschiedene Koeffizienten, also wirklich sehr unterschiedlich. Wenn Sie dann noch mehr Beispiele haben wollen oder Unbeispiele, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Jetzt möchte ich die Menge a behalten, diese linear unabhängige Menge a, mit der wir jetzt die ganze Zeit gearbeitet haben und möchte ein Beispiel für das Austauschlemma machen. Bei dem Vektor U, den wir vorhin angeguckt haben, 2, 2, 1, 2, da war es ja so, dass wir alle drei Vektoren in der Linearkombination wirklich benutzt haben, alle mit Vorfaktor 1. Das heißt, ich könnte jetzt in der Menge A jeden der drei Vektoren durch U ersetzen und es würde jedes Mal wieder eine neue Menge rauskommen, die auch drei Vektoren hat. Die neue Menge wäre jedes Mal linear unabhängig und sie würde auch jedes Mal den gleichen Teilraum von R hoch 4 erzeugen wie A. Das sagt uns das Austauschlemma. Interessanter ist jetzt vielleicht ein Beispiel, wo auch mal was schief geht. Also besprechen wir jetzt ein Beispiel, wo was schief geht. Ich tue jetzt so, als hätte ich das Austauschlemma nicht verstanden und ich wende es jetzt einmal falsch an, damit wir sehen, was genau da eigentlich schief läuft. Mein Beispiel ist der Vektor w. W soll v1 minus v2 sein und wenn ich das ausrechne, kommt da der Vektor raus 0 minus 1, 0, 0. So, jetzt möchte ich tauschen. Aber ich habe das Austauschlemma irgendwie falsch verstanden und ich ersetze jetzt den Vektor V3 durch den Vektor W. Das Austauschlemma sagt ja nur etwas über das Tauschen, wenn man Vektoren austauschen möchte, die in der Linearkombination mit einem Koeffizienten vorkommen, der nicht 0 ist. Das heißt, bei V1 oder V2 könnte ich das machen. Aber ich habe irgendwas falsch verstanden und tausche jetzt V3, obwohl V3 nicht vorkommt, also sozusagen mit Vorfaktor 0 vorkommt. Und wir schauen mal, ob da irgendwas schief geht. Die neue Menge, die ich erhalte, wenn ich V3 rauswerfe und W reintausche, ist, die nenne ich jetzt Groß B, die Menge V1, V2, W. Und was kann da jetzt schiefgehen? Naja, wenn man richtig tauscht, dann bleibt die Menge linear unabhängig. Also gucken wir mal, ob die neue Menge B linear unabhängig ist über R. Das testen wir jetzt, und zwar richtig. Wir nehmen uns den Nullvektor aus R hoch 4 her, schreiben ihn als Linearkombination. Die Vorfaktoren heißen Lambda 1, Lambda 2 und Lambda. Und jetzt gucken wir, ob da Möglichkeiten rauskommen, wo nicht die Lambdas alle 0 sind. Also schreiben wir es mal ordentlich hin. Nullvektor von R hoch 4 sei jetzt Lambda 1 mal V1 plus Lambda 2 mal V2 plus Lambda mal W. Dann kommen da Gleichungen raus. Wie die Gleichungen entstehen, habe ich vorhin schon ein paar Mal erklärt, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen kürzer. Auf der linken Seite haben wir viermal den Eintrag 0. Das heißt, bei allen Gleichungen haben wir auf der linken Seite 0 stehen. Und auf der rechten Seite rechne ich einfach aus, was da bei den Vektoren passiert. Die Vektoren kenne ich ja. Dann steht da 0 gleich Lambda 1 plus Lambda 2, 0 gleich Lambda 2 minus Lambda, 0 gleich 0 und 0 gleich Lambda 1 plus Lambda 2. Okay, die dritte Gleichung hilft uns gar nicht. Die erste und die vierte Gleichung haben dieselbe Aussage. Und dann haben wir noch diese Gleichung 2. Und wir sehen, dass man das durchaus erfüllen kann, und zwar auch mit Koeffizienten, die nicht 0 sind. Ich habe hier ein Beispiel. Ich könnte Lambda gleich Lambda 2 gleich 1 setzen und Lambda 1 gleich minus 1. Das teste ich jetzt nochmal nach. Minus V1 plus V2 plus W. Da setze ich jetzt ein, was die Vektoren sind, rechne alles aus und sehe, dass da wirklich der Nullvektor rauskommt. Aber das ist eine nicht triviale Linearkombination, denn die drei Vektoren, die da stehen, sind paarweise verschieden und die Vorfaktoren sind minus 1, 1 und 1, also alle nicht 0. Das heißt also, dass da jetzt beim Tauschen was schiefgegangen ist, in dem Sinne, dass die neue Menge linear abhängig ist über R und nicht mehr linear unabhängig. Wir sehen also, dass diese Voraussetzung im Austauschlemma wirklich wichtig ist und dass man wirklich aufpassen muss, was man da tauscht. Ansonsten passieren komische Dinge. Eine Frage, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe für Sie, falls Sie Lust haben, da noch weiter zu überlegen, wäre, ob man auch über einen anderen Weg hätte sehen können, dass die Menge B linear abhängig ist. Können Sie ja mal drüber nachdenken. Ich habe das jetzt quasi zu Fuß gemacht mit der Definition. Vielleicht haben Sie eine andere Idee, dann könnten Sie mir die erzählen, wenn Sie Lust haben. Und genauso, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, weitergehende Fragen zu diesen Beispielen oder wenn Sie jetzt zu irgendeinem Aspekt davon gerne noch mehr sehen möchten oder hören, besser gesagt, dann geben Sie mir Bescheid. Ich höre jetzt mit dem ersten Teil der Podcast-Folge auf und in Teil 2, wie schon angekündigt, werde ich noch mehr Details zu Beispiel 4.6 erzählen. Also bis zur nächsten Folge.